Wir machen weiter mit unserer Serie durch den ersten Petrusbrief. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Zum ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 6 und 7. 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 6 und 7. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir bitten dich, sprich zu uns durch dein Wort. Wirke in uns allen, dass das, was wir gelesen haben, eine Realität ist in unserem Leben. Herr, dazu schenk uns jetzt deine Gnade, dass wir hören auf dein Wort und es auch tun. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Wir wollen uns in diesem Text drei wunderbare, kostbare Wahrheiten anschauen. Und die erste dieser Wahrheiten lautet: Christen jubeln aufgrund ihrer Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Schaut, wie Petrus hier beginnt. Er sagt in Vers 6, darin jubelt ihr. Der Apostel Petrus sagt uns nicht, darin sollt ihr jubeln. Das ist keine Aufforderung, es ist eine Feststellung. Petrus geht davon aus, dass seine Leser, die Christen, an die er schreibt, dass sie jubeln. Er sagt, darin jubelt ihr. Worüber denn? Euer Jubel ist darin, sagt er. Aber worin denn? Nun, in dem, was er zuvor geschrieben hat. Denk an den langen Satz, den er geschrieben hat, ab Vers 3. Lass uns den nochmal lesen. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr. Worin jubeln die Christen? Darin, dass sie ein ewiges, herrliches Erbe sicher im Himmel aufbewahrt haben. Dass sie auch noch für dieses sichere Erbe im Himmel sicher auf Erden bewahrt werden durch die Kraft Gottes, dass sie diese ewige Herrlichkeit bei Gott sicher ererben werden. Darin jubelt ihr, dass Gott ein Erbe für euch aufbewahrt hat im Himmel und dass er euch sicher bewahrt auf Erden, dass ihr dieses himmlische Erbe antreten werdet. Petrus sagt, darin jubelt ihr in dieser Wahrheit. Das griechische Wort für jubeln ist eigentlich eine Zusammensetzung aus zwei Worten. Nämlich einmal aus dem Wort sehr oder viel und aus dem Wort hüpfen oder springen. Also mit anderen Worten, ihr sollt euch so sehr freuen. Nein, ihr freut euch ja so sehr, dass ihr vor Freude in die Luft springt. Er spricht hier von überschwänglicher Fröhlichkeit, von Frohlocken, von vor Freude jauzen, in die Luft springen und einen Freudenschrei ausstoßen. Darin jubelt ihr. Petrus schreibt den Christen und sagt, das tut ihr. Ihr jubelt darin. Ihr hüpft vor Freude aufgrund dieser Wahrheit. Mich überführt das, wenn ich das hier lese. Wir könnten schon hier aufhören jetzt. Und jeder von euch hätte genug für die ganze Woche, um nachzudenken. Sein Leben zu reflektieren.
Petrus geht davon aus, dass die Christen, an die er schreibt, darin jubeln. In dieser Wahrheit. Jubelst du? Hüpfst du vor Freude und jauchzt und frohlockst wegen dieser Wahrheit, dass du ein ewiges, herrliches Erbe im Himmel hast und dass dein Gott dich sicher bewahrt in seiner Kraft im Glauben, dass du dort auch sicher ankommst? Wenn nicht, ja, wenn du das nicht tust, warum denn nicht? Vielleicht, weil du nicht wirklich verstehst und dir nicht wirklich im Klaren bist, was dort an Herrlichkeit auf dich sicher wartet? Wenn doch das Himmelreich auf mich wartet, in Herrlichkeit, in Ewigkeit, und Gott mich sicher bewahrt in seiner Kraft. Ja, wenn das wahr ist, was hier steht und gelehrt wird in der Heiligen Schrift, dann müsste ich doch nicht anders können, als wirklich jubeln und hüpfen, oder? Es sei denn, irgendwie glaube ich das nicht so recht, was hier steht. Es sei denn, irgendwie bin ich mir nicht recht bewusst und nicht recht im Klaren, was hier eigentlich steht. Wenn ich das aber glaube als Christ, dann muss ich jubeln. Selbstverständlich, jeder Christ muss ein Jubelchrist sein. Er muss eine überschwängliche Fröhlichkeit haben, weil er weiß, was ihm geschenkt ist, was ihn erwartet, die himmlische Herrlichkeit in Ewigkeit. Und ich denke, der Grund, warum wir nicht alle Zeit hüpfen, ist doch der, dass wir diese Herrlichkeit so oft und so schnell aus den Augen verlieren. Und nicht darüber nachsinnen, was uns wirklich geschenkt wurde. Ich habe öfter darüber berichtet, wie die Puritaner, diese Bewegung in England, wie diese Männer und Frauen sich oft Zeit genommen haben, sich zurückzuziehen und nachzusinnen. Sie haben es als einer ihrer wichtigen Aufgaben gesehen, sich zurückzuziehen an einen stillen Ort am Tag und über diese göttlichen Wahrheiten nachdenken. Und wenn sie dir eine Sache gesagt haben, worüber du nachsinnen sollst, dann, was dir in Christus Jesus geschenkt wurde. Der Himmel, die Herrlichkeit. Und wenn du kontinuierlich darüber nachdenkst, das bewegst und dir vor Augen führst, dir bewusst machst, dann, ja, was für ein herrliches Erbe dich erwartet, dann wird dein Herz gefüllt mit Jubelfreude. Wenn du wirklich darüber nachsinnst, eine unaussprechliche Freude über diese unaussprechlich herrliche Zukunft. Verstehst du, als Christ sollst du dich vor allem durch eine Sache auszeichnen, nämlich durch diese Jubelfreude. Wahre Freude. Ihr Lieben, das ist kein frommer Spruch. Es ist wahr. Keiner auf Erden hat so viel Grund zur Freude wie wir. Lass mich das noch zuspitzen. Eigentlich hat niemand auf der Erde Grund zur Freude, es ist allein wir. Denn alles, worüber die Menschen sich freuen, ist doch nur ein Hauch und vergeht. Aber wir haben, so lehrt uns Petrus hier in diesen Versen, eine ewige, unvergängliche Freude. Nur wir können uns wirklich freuen. Nur wir haben wirklich Grund zu lachen, zu jubeln. Wie sieht es bei dir aus? Jubelst du? Hast du diese große Jubelfreude in deinem Herzen? Vielleicht hast du sie deshalb nicht, weil das ewige Heil gar nicht auf dich wartet. Weil du dich überhaupt noch gar nicht zu Gott bekehrt hast und zu Jesus Christus. Mag es sein, dass du keine Freude in deinem Leben hast, weil du diesen Gott noch nicht kennst. Weil da keine lebendige Hoffnung ist in deinem Leben. Weil du nicht wiedergeboren wurdest zu dieser lebendigen Hoffnung. Mag das sein? Dann ist hier die ewige Freude, die Tür zur ewigen Freude für dich offen. Du kannst kommen. Du kannst zu Christus kommen und ihn anrufen im Gebet und ihn herzlich bitten, dass er dich rettet und erlöst von all deinen Sünden, denn er hat alles vollbracht am Kreuz. Hier ist die Pforte zur ewigen Freude. Warte doch nicht länger. Bleib nicht länger in dieser Trauer, in dieser Hoffnungslosigkeit, sondern komm zu Christus. Bei all jene von euch, die wirklich Christus glauben und die Vergebung ihrer Sünden haben, die eine Hoffnung haben auf das ewige Leben, euch soll gesagt sein, freut euch. Und abermals sagt Gottes Wort euch, freut euch, hüpft vor Freude, jubelt, jauchzt, denn auf euch Kinder Gottes wartet eine unaussprechlich große Herrlichkeit. Nun magst du aber vielleicht sagen, schön und gut. Ich würde ja auch jubeln über meine herrliche Zukunft, wenn meine Gegenwart nicht so miserabel wäre. Wenn ich nicht hier so manche Traurigkeit hätte, jetzt hier, im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, in meinem Leben. Du willst mir also sagen, du kannst nicht jubeln, weil du Leid erfährst? Dann lass uns nochmal lesen, was Petrus hier eigentlich sagt. Nochmal Vers 6. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Das ist die zweite Wahrheit, die wir uns heute Morgen anschauen wollen und zu Herzen nehmen wollen. Christen jubeln, obwohl sie betrübt werden. Christen jubeln, obwohl sie so manche Traurigkeiten erleben. Der Apostel Petrus ist doch nicht naiv. Er weiß, dass Christen betrübt werden. Christen kennen Trauer. Petrus hat ja selbst genug durchgemacht. Er macht uns hier nichts vor. Christen werden betrübt. Sie machen so manches Trauriges durch, so manche schmerzhafte Erfahrung. Christen trauern, Christen weinen. Petrus beschreibt hier die Realität. Und was sagt er, was betrübt uns Christen? In Vers 6 redet er von so mancherlei Versuchungen. Besser vielleicht übersetzt Prüfungen. Das heißt Glaubensproben. Ihr werdet auf die Probe gestellt, euer Glaube wird getestet, eure Glaubenstreue wird geprüft. Und diese Prüfungen, sagt uns Petrus, sind mancherlei. Er redet von mancherlei Versuchungen. Das griechische Wort meint eigentlich so viel wie mehrfarbig, also im Sinne von vielfältige Versuchungen. Es sind diverse, verschiedenartige Prüfungen und Versuchungen, die auf uns zukommen. Der eine wird angefeindet von ungläubigen Familienmitgliedern oder vielleicht Arbeitskollegen. Der andere macht Schweres durch, weil er seinen Job verloren hat. Ein anderer von uns ist krank und leidet. Ein anderer vielleicht verliert seinen geliebten Menschen, seinen Mitmenschen, ein Familienmitglied vielleicht. Ein anderer von uns wird vielleicht von ein und derselben Sünde immer und immer wieder versucht und es ist hart für ihn, mit dieser Versuchung umzugehen. Die Nöte und Anfechtungen und Versuchungen, ja Prüfungen, sind vielfältig im Leben der Christen und der Gemeinde. Jeder von uns hat verschiedene Kämpfe durchzustehen. Sie sind mancherlei. Verstehe, es gibt zahlreiche, verschiedenartige Glaubensproben in deinem Leben, die du durchzustehen hast. Aber weiß darum, sagt uns sogleich Petrus, diese Glaubensproben, sie dauern nur eine kurze Zeit an. Nochmal Vers 6. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Die Prüfungszeiten, diese Leidenszeiten, sie sind begrenzt. Es ist eine kurze Zeit. Es ist etwas, was schnell vorübergeht. Denn vergleicht man das jetzige Leben mit der Ewigkeit, so reden wir von einer kleinen Sekunde. Paulus vergleicht an zwei Stellen diese kurze Zeit des Leidens mit dieser ewigen Herrlichkeit. Ich lese euch mal vor aus 2. Korinther Kapitel 4. Da sagt der Apostel Paulus, der selbst so viel zu leiden hatte. Er sagt, das schnell vorübergehende Leichte, hört genau hin, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, es ist begrenzt, das Unsichtbare aber ist ewig, es ist unbegrenzt. Oder Römer Kapitel 8, Vers 18. Hört mal, was Paulus hier sagt. Er sagt, ich denke, so ist mein Denken, so ist meine Gesinnung, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also das jetzige Leiden, die jetzige Prüfungszeit, die jetzige Bedrängnis ist kurz und begrenzt und leicht im Vergleich zu der ewigen, gewichtigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Du musst wissen, Petrus lehrt hier weiter, dass er sagt, dass diese kurzen Glaubensprüfungen, die uns hier betrüben, dass sie nötig sind. Nochmal Vers 6. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist. So dadurch lehrt uns der Apostel Petrus hier, dass die Glaubensproben, die uns treffen, die über uns kommen, nicht zufällig sind und nicht willkürlich. Sie sind nötig. Wenn sie nötig sind, kommen sie über uns. Es gibt also einen Sinn hinter diesen Proben. Jemand hält es wohl für nötig, dass wir durch diese Proben gehen müssen. Wer ist denn dieser? Petrus nennt diverse Glaubensprüfungen dann in seinem ersten Brief. Eine, die er nennt, ist Verfolgung. Zu leiden, obwohl man das Gute tut, obwohl man sich zu Christus stellt und gute Werke tut, verfolgt zu werden. Wer hat denn diese Prüfungen, diese Bedrängnis bestimmt über die Christen, über uns? Er sagt Kapitel 3, Vers 17, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Also, wessen Wille ist es hier? Wer will es, dass die Christen hier leiden, für Gutes tun? Es ist der Wille Gottes, der es will, sagt er. Kapitel 4, Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Wir können uns jetzt noch diverse, verschiedene Stellen anschauen, die uns alle zeigen, Gott ist es, der im Leben seiner Kinder anordnet, durch welche Glaubensprüfungen sie zu gehen haben, aber er lässt nicht zu, dass auch nur einer von uns versucht werde über sein Vermögen. So lehrt es uns Paulus in einem seiner Korintherbriefe. Aber wenn es nötig ist, dass unser Glaube auf die Probe gestellt wird, dann steht dahinter unser liebevoller Gott, der all das verordnet und für nötig hält. Aber wozu denn? Also wenn er es für nötig hält, zu welchem Zweck? Warum hat Gott es so verordnet, dass wir für eine kurze Zeit verschiedenartige Glaubensprüfungen durchzustehen haben, durch die wir jetzt betrübt werden und traurig werden? Wozu? Noch einmal ab Vers 6. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Wozu? Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Diese Christen, an die Petrus hier schreibt, haben viele verschiedene Kämpfe durchzustehen. Da sind viele Versuchungen, viele Anfechtungen, viele Prüfungen und sie werden sehr betrübt durch diese Kämpfe, die sie durchzustehen haben. Aber wozu? Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Es ist der Wille Gottes, dass dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Wozu? Damit dein Glaube sich als echt erweist. Gold wurde auf seine Echtheit hin geprüft, und zwar im Feuer. Es wurde geschmolzen. um zu schauen, ob es wirklich echt ist und wie rein es ist. Und so lässt der Herr, unser Gott, dich durch manche Feuerprobe gehen. Und bitte versteh Gott richtig, nicht um dich zu vernichten, sondern um deinen Glauben zu beweisen, um dich zu bestärken, um dir zu zeigen, dass dein Glaube echt ist, dass dein Glaube Bestand hat. Die Glaubensprüfungen sollen dazu dienen, dass dein Glaube sich als kostbar, ja als viel kostbarer erweist als dieses kostbare, aber dennoch vergängliche Gold. Gold ist vergänglich. Das kostbarste Material, ja die kostbarsten Materialien auf Erden werden vergehen, wenn das Feuer Gottes kommt. Petrus schreibt uns in seinem zweiten Brief in Kapitel 3, er sagt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Was wird an diesem Tag passieren? An diesem Tag werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen und die Elemente aber werden in Brand aufgelöst werden und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Nichts wird bestehen vor diesem feurigen Angesicht unseres Gottes. Kein Material, kein Element, alles wird in Brand aufgelöst werden. Nur eine Sache hat Bestand vor dem kommenden Gericht Gottes. Vor dem Gott, von dem wir sagen, er ist ein verzehrendes Feuer. Nur eine Sache hat Bestand. Wahrer, echter Glaube. Und darum gibt es nichts Wertvolleres auf Erden als wahrer Glaube. Er ist unendlich viel mehr wert als alles Gold der Welt. Dieser Glaube, dieser kostbare, wahre Glaube, der rettet, wenn der Herr Jesus Christus erscheint zum Gericht, der erweist sich jetzt schon, bevor das Feuer Gottes kommt, in so mancher Feuerprobe, damit du Zuversicht hast am Tage des Gerichts, jetzt schon als echt. Gott sendet so manches Feuer in dein Leben, damit du dann in dem Feuer Gottes, das kommt, bestehst und sich dein Glaube als echt erweist, dass du Bestand hast, bestehen kannst vor dem kommenden Gericht und Zorn Gottes. Wenn unser Glaube, ja wenn dein Glaube jetzt schon Bestand hat in der Hitze der Anfechtung und Versuchung und Trübsal und Leiden, wenn dein Glaube sich gefestigt hat, in all diesen Kämpfen, dann kannst du dir sicher sein, die ewige Herrlichkeit wartet auf dich. Du kannst Zuversicht haben. Du kannst, wenn der Herr Jesus erscheint, dein Haupt erheben, denn deine Rettung ist nah. So sind wir jetzt traurig, ja, in mancherlei Bedrängnis und gleichzeitig, ihr Lieben, jubeln wir. Und hüpfen vor Freude. So wie Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 10. Er sagt, wir sind die Traurigen und doch alle Zeit sich Freunde. Wir sind traurig und doch freuen wir uns alle Zeit. Beides simultan. Wahre Trauer über so manche Traurigkeit. Und doch gleichzeitig wahre Jubelfreude über die ewige Herrlichkeit, die auf uns wartet. Betrübt dich so durch so verschiedenartige Prüfungen und doch allezeit erfreut, weil unser Glaube sich in diesen Prüfungen als echt erweist und so die ewige Herrlichkeit sicher auf uns wartet. Jeder von euch weiß, und manche von euch sind gerade erst Christen geworden oder sind im Begriff, Christen zu werden durch Gottes Gnade. Gottes Wort lehrt dich, dass Prüfungen auf dich warten. Das biblische Christentum lockt dich nicht und sagt, komm zu Christus und alles wird gut auf Erden. Das wahre Christentum sagt, wir müssen durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Der Weg ist schmal. Ringe einzugehen durch die enge Pforte. Und du wirst erleben, dass verschiedenartige, schwere Prüfungen, Bewährungsproben auf dich warten, die wehtun, die schmerzen, wo du traurig sein wirst, wo du das Gefühl hast, du gehst durch Feuer und du hast Angst, gar zu vergehen. aber weiß darum, das kommt auf dich zu, aber der Herr, dein Gott, hat für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn der Satan begehrt, dich zu schütteln wie in einem Sieb, zu schauen, ob du Weizen bist oder nur Spreu, dann weiß darum, dass du Jubel, Freude haben darfst. Denn dein Glaube wird sich, wenn er echt ist, in diesen Proben erweisen. Und darum hüpfe vor Freude, jubel und jauchze. Denn Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr jetzt eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken und kräftigen und gründen. Verstehst du, wozu all dieses Leiden dienen soll? Der Herr wird dich vollkommen machen. Er wird dich stärken. Er wird dich kräftigen. Er wird dich gründen. Juble! Aber nun der dritte Punkt, diese dritte Wahrheit, ihr Lieben. Christen jubeln nicht nur hier im Leid, sondern am Ende werden sie sogar bejubelt. Nochmal ab Vers 6. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Wozu? Was ist das Endziel, ihr Lieben? Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wozu dient diese Bewährung des Glaubens in der Läuterung mancherlei Prüfungen, die jetzt mit viel Schmerz verbunden sind? Was ist das Ziel? Wir erfahren hier, was geschehen wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Wenn Christus erscheint, wenn er wiederkommt zum Gericht, dann erhalten wir etwas, ihr Lieben. Diejenigen, die wahren Glauben bewiesen haben, die werden etwas empfangen, wenn Jesus Christus erscheint in Herrlichkeit. Lob, Herrlichkeit und Ehre. Natürlich gebührt Gott Lob, Herrlichkeit und Ehre. Aber hier geht es darum, was die Gläubigen empfangen. Dadurch, dass die Gläubigen das empfangen, wird Gott Lob, Herrlichkeit und Ehre empfangen. Denn er wird in uns bewundert werden. Aber ihr Lieben, es ist die Lehre der Heiligen Schrift an zahlreichen Stellen. Wenn Christus erscheint und offenbart wird, dann wird jeder, der wahren Glauben bewiesen hat, Lob, Herrlichkeit und Ehre empfangen. Wer ausharrt bis ans Ende, wird verherrlicht werden, wenn Christus erscheint. Er wird Lob erhalten von Gott im Gericht. Er wird eingehen in die ewige Herrlichkeit, in dem jeder Christ selbst verherrlicht wird, tadellos dastehen wird, in Glanz, in glorreicher Majestät, verherrlicht vor dem Angesicht des Herrn. Und er wird geehrt werden. Offiziell. Er wird geehrt werden. Er wird auf dem Thron Gottes mit Christus sitzen und herrschen in Ewigkeit. Ihr Lieben, wir können uns kaum vorstellen, was das eigentlich bedeutet, was hier steht. Vom Herrn gelobt, verherrlicht und geehrt zu sein. Im Lukas-Evangelium Kapitel 12, da gibt es eine unfassbare Stelle, ihr Lieben. Hier wird uns gelehrt, was die erhalten, die treu waren, die nicht müde wurden, die nicht nachlässig wurden, die im Glauben verharrten, was sie empfangen werden, wenn Jesus Christus erscheint. Da heißt es in Lukas Evangelium Kapitel 12, Jesus lehrt seine Jünger, ab Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen sollen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf den Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Und jetzt hört einmal.
Wahrlich, ich sage euch, er, der Herr, er wird sich umgürten und sie sich, die Knechte, zu Tisch legen lassen und er wird hinzutreten und sie bedienen. Hast du das gehört? Das ist hier ein Gleichnis. Aber es drückt eine Realität aus, was alle erfahren werden, die treu sind bis ans Ende. Der Herr wird auftreten als Diener, sich umgürten, hinzutreten, sie bedienen. Das ist hier das Bild für die Ewigkeit. Und ich würde das überhaupt nicht wagen, so etwas zu sagen, wenn es nicht hier stünde. Etwas Ähnliches sagt Jesus dann in Johannes Kapitel 12. Er sagt dort in Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Ihn ehren. Wer Glauben durch alle Prüfungen hindurch bewahrt, erhält am jüngsten Tag Lob von Gott und Herrlichkeit von Gott. Ehre. Es ist unfassbar, dieses ewige Erbe der Herrlichkeit im Himmel. Das wartet auf uns. Und wenn du dies nun alles weißt, dann juble darin, obwohl du so manches Trauriges erfährst, weil du weißt, dass dein Glaube sich als echt erweist, weil du weißt, dass dieser Glaube in die ewige Herrlichkeit führt. Ich will dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, was auch immer du Trauriges vielleicht auch jetzt durchmachst, was auch immer Schmerzhaftes du erlebst, weine, trauere, ja, es tut weh, aber zugleich juble und hüpfe und freue dich mit unaussprechlicher Freude, denn die Herrlichkeit wartet auf dich. Erdulde die Feuerproben. Sie sind für eine kurze Zeit verordnet. Aber sie dienen zu deinem Besten. Er wird dich krönen mit ewiger Herrlichkeit, wie Jakobus sagt in Jakobus Kapitel 1. Glückselig der Mann, der die Versuchungen, / Prüfungen erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und so hoffe ich und bete ich, dass diese Jubelfreude dein Herz erfüllt, wenn du auch betrübt sein magst durch so mancherlei Versuchungen, dass du den Herrn anbetest und dich freust und jubelst. Lasst uns heute Morgen jubeln über Jesus Christus, denn er hat uns das alles erkauft. Es heißt in der Heiligen Schrift, er wurde in allem versucht. Das heißt, jede Probe ist über ihn ergangen, die überhaupt möglich ist. Und er blieb doch ohne Sünde. Er ist es, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Der am Ende nicht nur alle Glaubensproben erduldet und bestanden hat, sondern der am Ende sein eigenes Leben hingegeben hat, damit du und ich, Sünder, erlöst sind. Glauben haben dürfen, durch alle Prüfungen hindurch bestehen dürfen, um so in die ewige Herrlichkeit einzugehen, die er für uns erkauft und erworben hat. Niemand von uns ist der Held in dieser Geschichte, sondern wir haben uns versammelt, um auf unseren Held, auf unseren Retter zu schauen und ihn zu bejubeln und ihn anzubeten, denn wir werden sein, wo auch er ist. Denn er ist für uns gestorben und auferstanden, gepriesen sei der Herr, unser Gott, Jesus Christus. Amen. Amen.